Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Das Bundesstrafgericht muss über den Fall der Atomschmuggler Tinne befinden.
Ich bin sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben heute, einen rechtsstaatlichen Schlussstrich, soweit es möglich ist, unter diese Affäre zu ziehen.
Bundesanwalt Michael Lauber im Gespräch. Das Urteil fällt morgen, aber wir berichten über die Befragung heute. Dann beschäftigt uns das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland. SPD-Ministerpräsident Kurt Beck äußert sich dazu in Bern.
Ich glaube schon, dass es noch einer substanziellen Weiterentwicklung der bisherigen Angebote bedürfte, um das erwartbare Nein auf Bundesratsseite aufzulösen.
Schweizer haben heute im Bundestag in Berlin für das Abkommen geworben. Wie ist das gelaufen? Und schließlich:
High school football around here is a very big thing. A lot of places all over here. That's where everybody's at on a Friday night.
Ohio im Highschool-Football-Fieber. Unser Korrespondent war aber nicht deshalb dort. Ohio ist ein Swing State im Wahlkampf und denen widmen wir eine Serie. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fazer. Die Tinnes aus der Schweiz haben jahrzehntelang Geld verdient, indem sie Atomschmugglern in Pakistan hochbrisantes Material für Massenvernichtungswaffen lieferten. Die Fäden liefen direkt zum Mann hinter der islamischen Atombombe. All das strengstens geheim. Der Name von Vater Tinne und seinen zwei Söhnen steht für fast unglaubliche illegale Machenschaften im Atomwaffensystem. Heute hat das Bundesstrafgericht im Tessin die Angeklagten befragt. Alexander Grass.
Eine Formsache wurde erwartet. Doch der Deal zwischen Staatsanwaltschaft und Beschuldigten wurde ganz und gar nicht einfach durchgewinkt. In einem ersten Anklageentwurf waren die Strafen noch milder ausgefallen. Das Gericht wollte jetzt wissen, wieso die Beschuldigten zu den in der definitiven Anklage verschärften Strafen ihr Einverständnis gaben. Mit zahlreichen Nachfragen hakte das Gericht hier nach. Es ging um finanzielle Aspekte des Atomtechnikschmuggels und um die Zusammenarbeit mit der CIA. 4,5 Jahre vergingen vom ersten pakistanischen Atomwaffentest bis zum Verrat des pakistanischen Atomwaffennetzwerks bei der CIA. Das habe so lange gedauert, wegen finanzieller Abhängigkeit und aus Angst, erklärten die Tinners. Der Staatsanwalt des Bundes, Peter Lehmann, rechtfertigte das abgekürzte Verfahren. Nach der Aktenvernichtung durch den Bundesrat und ohne Belastungszeugen wäre das Prozessrisiko zu groß gewesen. Das Gericht nimmt sich bis zum Urteil morgen um 16.30 Uhr einen Tag Zeit. Dieses Verfahren werde nicht abgeschlossen wie irgendein Verkehrsdelikt, sagte Gerichtspräsident Walter Wüthrich.
Der Fall Tinne am Bundesstrafgericht, dazu auch das Gespräch mit Bundesanwalt Michael Lauber. Aber jetzt hat zuerst Miriam Knecht die Nachrichten des Tages.
Die Bahnen in der Schweiz erhalten vom Bund in den nächsten 4 Jahren 9,5 Milliarden Franken für den Betrieb und den Unterhalt ihrer Anlagen und Bauten. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat den Rahmenkredit genehmigt. 2/3 der Summe gehen an die SBB, 1/3 an die Privatbahn. Pro Jahr stehen den Bahnen rund 600 Millionen Franken mehr zur Verfügung als bisher. Weil die Anlagen intensiver genutzt werden, entstehen auch höhere Unterhaltskosten. In Berlin hat die Finanzkommission des Bundestages mit einer Anhörung zum Steuerabkommen mit der Schweiz begonnen. Staatssekretär Michael Ambühl betonte, mit Steuersätzen zwischen 21% und 41% für Schwarzgeld aus Deutschland sei die Schweiz sehr weit gegangen. Deutschland habe sich bei einer Amnestie für Steuersünder auf 15% beschränkt. Stichproben hätten zudem ergeben, dass die meisten der mutmaßlichen Steuersünder bei einer Selbstanzeige günstiger fahren würden als unter dem Abkommen. Ein Vertreter der UBS-Konzernleitung versicherte, die Bank nehme seit 2009 keine unversteuerten Gelder von deutschen Kunden mehr an. In Tschechien hat Präsident Václav Klaus die Rentenreform mit seinem Veto blockiert. Es gebe in der Gesellschaft keinen Konsens für eine so tiefgreifende Reform, begründete Klaus seinen Schritt. Die bürgerliche Regierung will neben der staatlichen auch eine private Altersvorsorge einführen. Die Versicherten könnten dann einen Teil ihrer Sozialbeiträge dort einzahlen. Die Regierung braucht nun eine absolute Mehrheit im Parlament, um die Reform doch durchzubringen. Die Parlamentswahl in Weißrussland war weder frei noch fair. Dies hält die Beobachtermission der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, fest. Es habe von Anfang an keinen Wettbewerb gegeben. Oppositionsführer seien an der Teilnahme gehindert worden. Zweifel gebe es auch an der korrekten Ermittlung der Resultate. Nach Angaben der Wahlbehörden hat die Partei von Präsident Lukaschenko 109 von 110 Mandaten im Parlament gewonnen. In Ägypten hat ein Gericht 14 Islamisten zum Tod durch den Strang verurteilt. Eine Berufung ist noch möglich. Die Verurteilten hatten im Sommer vor einem Jahr auf der Sinai-Halbinsel einen Polizeiposten und eine Bank angegriffen. Dabei waren 7 Menschen getötet worden. Iran will den Internetverkehr im Land auf ein eigenes System umstellen und Suchdienste wie Google künftig blockieren. Bereits heute werden diese Dienste gefiltert. Nach Angaben der Agentur AFP ist zum Beispiel der Zugriff auf den E-Mail-Dienst Gmail zurzeit gesperrt. Die iranische Nachrichtenagentur meldete, die Sperrung stehe im Zusammenhang mit dem Schmähvideo gegen den Propheten Mohammed. Oppositionskreise vermuten darin jedoch weitere Schritte zur Kontrolle der Bevölkerung. Der diesjährige Marcel Benoit-Preis geht an Michael N. Hall, Professor am Biozentrum in Basel. Er wird ausgezeichnet für seine Studien zum Zellwachstum und zur Entstehung von Krebs. Die Preisübergabe findet Ende November an der Universität Basel statt. Der Marcel Benoit-Preis zeichnet in der Schweiz jedes Jahr Wissenschaftler aus für bedeutende Arbeiten und deren Auswirkung auf das menschliche Leben. Die Schweiz ist der Länderschwerpunkt auf der Leipziger Buchmesse 2014. Die Leipziger Buchmesse ist nach Frankfurt das zweitgrößte Branchentreffen in Deutschland. In diesem Jahr kamen rund 160.000 Besucher. Zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.597 Punkten im Minus von 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.555 Punkten. Das ist ein Minus von 0,2%. Der Euro wird zu 1.2102 gehandelt, der Dollar zu 93,84 Rappen. Das Wetter morgen Dienstag. Am Morgen hat es im Mittelland Nebel, sonst ist es im Norden teils sonnig bei 21 Grad. In den Alpen kommt Föhn auf. Im Süden ist es bewölkt bei 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Wendevater mit den Söhnen, die Tinners und die Atomschmuggel vor dem Bundesstrafgericht. Rege Reisen. Deutscher Besuch in Bern und Schweizer Visite in Berlin, unterwegs in Sachen Steuerabkommen. Dann die Bundesratswahl vors Volk. Die Frage geht ans Volk.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie Volkswille, dass es sicher noch spannend könnte sein.
Nein. So viele verschiedene Leute, verschiedene Meinungen, das würde nie zur Einigung führen.
Weiter geht es um Rechtsstaatlichkeit am UNO-Rechtsgipfel. Und nach 6:30 dann starten wir mit einer Serie.
Swing States. Wo sich die US-Wahlen entscheiden.
Zum Beispiel in Ohio. Wir nehmen Sie mit in den Mittleren Westen. Echo der Zeit. Die Sendung gibt es auch als Podcast und zwar unter deres.ch. Das Bundesstrafgericht hat also den Fall Tinner, diesen Deal zwischen Bundesanwaltschaft und den Atomschmugglern, nicht einfach abgesegnet und das Urteil auch noch nicht gefällt. Morgen ist es dann soweit. Alexander Grass verfolgt für uns den Prozess in Bellinzona. Ich sprach mit ihm über die Befragung der Tinners heute. Und da ging es offenbar lange um die finanziellen Aspekte des Atomdeals. Was konkret ist dabei herausgekommen?
Insgesamt haben die Tinners mit ihren Atomgeschäften Einnahmen von 25,6 Millionen Franken erzielt. Das wurde heute bekannt, aber wegen Erinnerungslücken bei den Beschuldigten ist noch vieles unklar geblieben. Das Gericht hat Licht locker gelassen. Da hat der Richter zum Beispiel gefragt, sie hätten doch einfach aufhören können mit diesen Atomwaffentechniklieferungen, fragt der Richter den Marco Tinner. Der antwortet, wir hatten Material an Lager, die Banken machen Druck, bezahlt wurden die alten Rechnungen vom Auftrag Auftraggeber erst dann, wenn neue Aufträge in Produktion gingen. $6 Millionen seien immer offen geblieben. So entstand eine Abhängigkeit, sagte Tinner. Sein Bruder Urs hat dann ergänzt, wir konnten einfach nicht aussteigen. Ich hatte Angst. Man weiß zu viel für jemanden, der einfach aussteigt.
Hat denn das Gericht auch nicht locker gelassen beim Thema US-Geheimdienst? Hat sich da geklärt, wie die Zusammenarbeit zwischen den Tinners und dem CIA ausgesehen hat? Das gilt ja als besonders dunkles Kapitel in der Affäre.
Das kann man wohl sagen. Auch da war Neues zu erfahren. Vater Tinner ist befragt worden zu seinen CIA-Kontakten. Er hat Ende 2002 mit der CIA den Kontakt, das Gespräch gesucht. Worin die Zusammenarbeit bestanden habe, das hat ihn der Richter gefragt. Ich kann das sagen, aber ich will es nicht sagen, war Tinners Antwort. Tinner hat eingestanden, dass er für diese Zusammenarbeit mit der CIA mit 1 Million Franken entschädigt wurde. Auch die Kernfrage wurde ihm gestellt, nämlich, dass eben am 28. Mai 1998 in Pakistan dieser Atombombentest gewesen ist und dass Tinner 4,5 Jahre lang gewusst hat, wer sein Kunde war und was der für ein Atomwaffenprogramm betreibt. Warum haben sie sich erst so viel später an die Amerikaner gewandt, war die Frage des Richters. Die Antwort, es war nicht gesagt, dass es um Atomwaffentechnik ging. Wir waren naiv, wir brauchten Geld.
Zum Schluss vom heutigen Prozesstag im Tessin hat auch noch der Staatsanwalt gesprochen. Was hat er gesagt?
Er hat eigentlich die Wahl dieses vereinfachten Verfahrens, dieses abgekürzten Verfahrens nochmals begründet. Er hat gesagt, die Strafakten seien nach der Aktenzerstörung durch den Bundesrat einfach nicht mehr vollständig gewesen. Das Fehlen der Unterlagen habe es auch fraglich gemacht, ob ein Fair Trial gemäß der Menschenrechtskonvention überhaupt gegeben sei. Und dann hätte er die Sache eingestellt werden müssen. Er hat das Prozessrisiko mindern wollen, hat schlussendlich unter einen langwierigen, auch politisch sehr umstrittenen Straffall einen rechtsstaatlich korrekten Schlussstrich hinbekommen.
Das Urteil wird dann für morgen Dienstag erwartet, aber schon jetzt ist klar, dieser riesige Fall, der wird doch recht glimpflich enden juristisch.
Ja, glimpflich enden. Ich würde sagen, es gibt fast 3 Beteiligte. Alle können sagen, dass die Sache eigentlich gut gelaufen ist. Zuerst mal die Beschuldigten, die Tinners. Sie haben einen Straffall, der nicht mehr ausgebreitet wird vor der Prozessöffentlichkeit. Für die Bundesanwaltschaft ist es eine Erfolgsgeschichte, weil sie aus einer nach der Aktenvernichtung aus einer unmöglichen Lage heraus doch eine Anklage durchgebracht hat. Und das Gericht hier in Bellinzona hat bewiesen, dass es eben doch kein Proforma-Prozess ist, sondern es hat eine sorgfältig vorbereitete Befragung durchgeführt heute und hat viele relevante Fragen gestellt.
Informationen und Einschätzungen aus Bellinzona von Alexander Grass. Und dass es kein Proforma-Prozess geworden ist, dafür ist zuallererst Bundesanwalt Michael Lauber verantwortlich. Unser Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder hat ihn in Bellinzona nach der Bedeutung des Verfahrens Tinner gefragt.
Die Bedeutung dieses Verfahrens ist sicher weit über den rechtsstaatlichen Gang hinaus. Es hat eine Bedeutung für die Schweiz, es hat auch eine Bedeutung für weitere Länder. Und ich bin froh, dass wir jetzt hier ein Gericht haben, das sich wirklich selbstständig und unabhängig ein Urteil bilden kann.
Hätten Sie gedacht, nach der Aktenvernichtung, dass es noch zu einem Prozess kommen könnte?
Für mich ist das hier der erste Prozess, den ich in dieser Funktion verfolgen kann und ich bin beeindruckt, wie unabhängig das Gericht sich seine Meinung zu bilden versucht. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier eine Lösung im Sinne der Anklageschrift erhalten.
Sie sind zuversichtlich auch, weil es für die Bundesanwaltschaft wichtig ist, mal einen Prozess über die Bühne zu bringen, der wirklich auch als Erfolg wahrgenommen wird, nehme ich an.
Das ist ein Aspekt, aber ich glaube, in diesem Verfahren zählt vor allem für mich und auch für die Bundesstaatsanwälte, dass der Rechtsstaat, dass diesem Anliegen zum Durchbruch verholfen wird. Und ich gehe davon aus, dass diese Anklageschrift eine gute Basis ist, um diesem Anspruch gerecht zu werden.
Nun ist es aber gleichzeitig so, dass es ein abgekürztes Verfahren ist. Das heißt, es wurde ein Deal mit den Angeklagten gemacht. Ist das nicht würdelos, ein solcher Basar in einem so wichtigen Verfahren?
Ich denke, es ist die richtige Antwort, um nach dieser Komplexität und nach den Gesamtumständen trotzdem noch nach Risikoabwägung ein Verfahren hinzubringen, das rechtsstaatlichen Abwägungen genügt. Ich glaube nicht, dass man irgendwie davon sprechen kann, wir würden mauscheln. Im Gegenteil, das ist offen, das ist transparent und Sie haben es heute Morgen gesehen, das Gericht nimmt sich die Mühe und gibt sehr viel Energie hinein, hier sich wirklich ein unabhängiges Urteil zu bilden.
Der Fall bringt den Rechtsstaat gleich mehrfach an die Grenzen. Da war die Aktenvernichtung, der Einfluss der CIA und gleichzeitig geht es um eine äußerst komplexe Materie. Ist die Bundesanwaltschaft überhaupt gewappnet, um Fälle von der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen untersuchen zu können, oder fehlt Ihnen das Fachwissen?
Ich denke, das Fachwissen, das haben wir aufgrund dieses Verfahrens und zusammen mit Experten durchaus vorhanden. Ich glaube, die Frage ist die der Justiziabilität, also wie bringt man eine derartige Komplexität in ein strafrechtlich einwandfreies Verfahren?
Angenommen, es wird wirklich stattgegeben, dem Verfahren vom Gericht, wird dann mit diesem Verfahren ein sauberer Schlussstrich gezogen unter die Affäre Tinner oder schwelt da noch etwas weiter?
Wir sind zuversichtlich, auch aufgrund dieser klaren Verhandlungsführung heute. Und wir werden sehen, wie das Gericht morgen entscheidet. Ich gehe davon aus, dass es danach in Rechtskraft tritt, wenn das angenommen wird, diese Anklageschrift, und zum Urteil erhoben wird. Und dann ist damit rechtsstaatlich das Verfahren abgeschlossen.
Nun ist die Problematik der Verbreitung von Dual-Use-Gütern damit ja nicht erledigt. Erst letzten Monat kam es in Deutschland zu 4 Festnahmen von Leuten, die versucht hatten, Ventile für Ultrazentrifugen in den Uran zu schmuggeln. Wie sieht es in der Schweiz aus? Müssen wir damit rechnen, dass der Fall Tinner nur der erste Fall in einer langen Geschichte sein wird?
Das ist sicher jetzt schwierig zu sagen. Die Problematik von Dual-Use-Gütern, also von Gütern, die man sowohl zivil als auch militärisch gebrauchen oder missbrauchen kann, die ist eine, die weit über dieses Verfahren hinausgeht. Und da braucht es administrative Wege dazu, es braucht auch politische Lösungen. Wir als Vertretung der Justiz und des Rechtsstaates sind am Ende einer solchen Kette und haben hier versucht, eine Antwort zu geben.
Sie haben jetzt eine Antwort gegeben, es kommt zu einem Prozess. Trotzdem bleibt noch das etwas schale Gefühl, dass es der Fall war, dass die Schweiz 3 Jahrzehnte lang die Augen zugemacht hat und erst im letzten Moment wurde dann gehandelt, als die CIA zugeschlagen hatte. Wie war so etwas möglich?
Das ist sicher eine ganz komplexe Ausgangslage, die weit über die Funktion des Bundesanwaltes hinausgeht. Ich muss Ihnen einfach sagen, ich bin sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben heute, einen rechtsstaatlichen Schlussstrich, soweit es möglich ist, unter diese Affäre zu ziehen.
Das war Bundesanwalt Michael Lauber. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder hat die Fragen gestellt. Kurt Beck ist schon fast ein Urgestein in Rheinland-Pfalz. Jedenfalls sitzt in Deutschland keiner so lange auf seinem Ministerpräsidentenposten wie er. Jetzt hat Kurt Beck sein Mainz verlassen und ist nach Bern gereist. Er will hier die direkte Demokratie besser kennenlernen. Aber der Ausflug ist nicht bloß eine Studienreise, denn Beck ist im Deutschen Bundesrat so quasi der Koordinator der Bundesländer, die in SPD-Hand sind. Und das macht ihn zu einer wichtigen Figur für das Steuerabkommen mit der Schweiz. Genau darüber hat er jetzt in der Schweiz auch Gespräche geführt. Und Oliver Washington hat ihn getroffen.
Als Gast äußert man sich diplomatisch, das weiß auch Kurt Beck. Und so sagt er zunächst auf die Frage, was er gestern Abend Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf zum Steuerabkommen gesagt hat.
Ich finde, wenn eine Tür noch nicht endgültig zugeschlagen ist, dann sollte man jetzt nichts dazu beitragen, sie jetzt endgültig zuzuschlagen.
Beck signalisiert Gesprächsbereitschaft, aber mit einer klaren Grundhaltung.
Es ist allerdings so, dass auf der bisherigen Grundlage eine Zustimmung des Bundesrates recht unwahrscheinlich erscheint.
Die Schweiz muss sich also bewegen und so wie es aussieht, tut dies die Schweiz auch.
Die Schweizer Seite wird jetzt noch einmal Daten und Fakten vorlegen, was dieses sogenannte Abschleichen angeht. Die werden wir uns anzuschauen haben.
Im Klartext, die Schweiz wird Deutschland bereits jetzt Daten und Fakten zu den Abschleichern liefern. Das ist neu. Und zudem sagt Beck, dass sich das Finanzdepartement in Bern auf eine bescheidene Grundlage stützt, wenn es sagt, dass praktisch keine Steuersünder das Geld abgezogen hätten.
Ich glaube, es sind 2 Banken, die bisher Daten vorlegen können und 20 weitere werden folgen. Aber ich will ja nur darauf hinweisen, ich bin dafür und plädiere dafür, dass all diese Fakten ernsthaft geprüft werden, bevor man eine endgültige Entscheidung trifft.
3 Forderungen stellte die SPD in den letzten Wochen. Sie will die Namen der Abschleicher und höhere Steuersätze, um die hinterzogenen Gelder zu legalisieren. Zudem sollen deutsche Bundesländer auch künftig gestohlene Daten CDs kaufen können. Beck hält daran fest.
Diese Forderungen bleiben bestehen, wobei es bei Verhandlungen nie alles oder nichts gibt.
Aber ich sage noch einmal, ich glaube schon, dass es noch einer substanziellen Weiterentwicklung der bisherigen Angebote bedürfte, um das erwartbare Nein auf Bundesratsseite aufzulösen.
Die Botschaft ist klar. Gesprächsbereitschaft, sogar Kompromissbereitschaft, aber die Schweiz muss sich bewegen. Beck spielt den Ball zudem in einem zweiten Punkt der Schweiz zu. Er werde sich als Chef der SPD-Gruppe in der Deutschen Länderkammer dafür einsetzen, dass die Abstimmung in Deutschland erst nach einer möglichen Referendumsabstimmung in der Schweiz stattfinde.
Wenn das Referendum im Sinne der Schweizer Regierung ausfällt, dann wissen wir, wo wir dran sind. Und wenn es andersrum ausfallen sollte, dann müssen wir ja nicht eine Entscheidung treffen über etwas, was ohnehin nicht kommt. Deshalb scheint mir das klug.
So oder so stellt sich die Frage, ob die SPD-Bundesländer geschlossen Nein stimmen. Spekuliert wird etwa darüber, dass die deutsche Bundesregierung mittels finanziellen Zugeständnissen in anderen Bereichen einzelne Länder von einem Ja zum Steuerabkommen zu überzeugen versuchen könnte. Diese könnten das Lager wechseln. Ausgeschlossen, sagt Beck.
Das halte ich nicht für denkbar. Denn es geht doch bei diesen Einwänden neben der Wägung von Argumenten. Da kann man immer das eine oder andere Argument mehr zum Positiven oder zum Negativen aus deutscher Sicht werten. Aber es geht daneben auch um eine Frage der Steuergerechtigkeit. Und das wird sich niemand antun, zu sagen, du hast dich für den Mammon, der überhaupt nicht mit dieser Frage zusammenhängt, dann herauskaufen lassen. Nein, da bin ich so sicher, wie man überhaupt nur sein kann, der Politik. Das wäre eine falsche Illusion.
Kurt Beck ist innerhalb der SPD kein Hardliner, das sind andere. Beck versichert aber, dass er nicht im luftleeren Raum agiere. Deshalb darf man davon ausgehen, dass seine diplomatisch vorgetragene Botschaft mit seinen Parteikollegen abgesprochen ist und nun definitiv die Schweiz am Zug ist.
Ja, während Kurt Beck also in Bern ist und da nicht um das Thema Steuerabkommen mit der Schweiz herumkommt, sind Schweizer Vertreter von Stadt und Banken nach Berlin gereist, um für das gleiche Steuerabkommen im Bundestag zu werben. Das Abkommen hat in der Länderkammer einen schweren Stand. Kurt Beck spricht von einer unwahrscheinlichen Zustimmung. Die SPD-Bundesländer verlangen Gruppenanfragen, die rückwirkend gelten, und da blockt die Schweiz. Kasper Selg ist in Berlin und jetzt mit mir verbunden. Kasper Selg, wie gut haben denn die Schweizer ihre Anliegen verkauft im Bundestag?
Man muss sagen, sie hatten es nicht leicht. Die Opposition hat eine große Zahl von Experten anfahren lassen, die engagiert gegen dieses Abkommen Stellung genommen haben. Ökonomen, Rechtsprofessoren, Steuerfahnder. Aber sowohl die Vertreter der Schweizer Banken, die da waren, als auch Staatssekretär Ambühl haben sich sehr bemüht, das zu betonen, was hier letztlich von vielen, speziell in der Opposition, bezweifelt wird, nämlich, dass es ihnen ernst sei mit der Weißgeldstrategie. Also diesen Punkt haben sie sicher durchgebracht.
Ministerpräsident Kurt Beck zählt auf mehr Daten und Fakten, was die Abschleicher angeht. Das ist ja so ein bisschen der Kern der Differenz. Es sind also die, die ihr Geld aus der Schweiz ins Ausland retten. Gab es da neue Zahlen?
Staatssekretär Ambühl hat sich hier geäußert und gesagt, man werde noch genauere Daten liefern. Das erwarten verschiedene, nicht nur Kurt Beck, das wissen wir auch beispielsweise von Ministerpräsident Kretschmann Baden-Württemberg. Für den ist das auch sehr zentral. Also was die Daten angeht hinsichtlich von Abschleichern, wie viel sind da schon gegangen, was haben wir an Rest sozusagen noch zu erwarten. Er hat gesagt, wir haben noch nicht alle Daten, aber er hat zwei interessante Beispiele gemacht. Er hat gesagt, eine Großbank habe seit Abschluss des Abkommens, also seit letztem September bis jetzt, bis im August, nur 1% der deutschen Vermögenswerte verloren und davon sei mehr als die Hälfte nach Deutschland gegangen, also nicht abgeschlichen. Ein weiterer Teil in andere EU-Länder, also auch nicht abgeschlichen in dem Sinn. Nur 0,25% der gesamten deutschen Guthaben seien wirklich in Abschleicherländer gegangen. Ähnliche Zahlen haben sich bei einer kleineren Bank ergeben. Das würde heißen, dass die große Verschieberei nach Singapur, von der in Deutschland immer wieder die Rede ist, so nicht stattgefunden hat.
Der Widerstand in Deutschland, der ist einfach groß und auch die Gegner haben Experten zur Anhörung eingeladen, sehr viele offenbar, wie Sie vorhin gesagt haben. Was haben die denn ins Feld geführt?
Es sind vor allem drei Aspekte. Erstens noch immer die viel zu großen Schlupflöcher, die Sie analysiert und im Detail benannt haben. Dann die Nachsteuer, die sei mit 21%, das sei ja der häufigste Satz, der anzuwenden sein werde, viel zu tief. Das müssten 50% sein, wenn das Ganze wirksam werden solle. Also mit diesen 21-41% komme man nirgendwo hin. Und drittens, das ist vor allem das Argument der Grünen, nur eine europaweite Regelung werde wirklich eine wirksame Bekämpfung der Steuerflucht bringen. Und die werde eben mit einem Separatabkommen mit der Schweiz torpediert. Also die Schweizer Separatabkommen seien in dieser Beziehung sehr schädlich und seien schon deswegen zu bekämpfen. Das waren so die drei Hauptargumente.
Das Ganze heute fand ja im Bundestag statt. Nun ist es ja gerade eben nicht der Bundestag, der sich querstellt. Dort hat die Regierungskoalition die Mehrheit, aber der Bundesrat wird das Problem sein. Und dort hieß es schon zu dem Abkommen, es sei mausetot. Ist es das?
Sie sagen es, hier haben wir eine Kommission des Bundestages gehabt und nicht den Bundesrat, der diskutiert hat. Aber es war für einmal ein öffentliches Forum, auf dem auch der Schweizer Standpunkt, die Schweizer Seite zu Wort gekommen ist. Und das ist schon mal nicht unwesentlich. Jetzt, was den Bundesrat angeht, den Sie ansprechen, bei der deutschen Regierung hofft man immer noch, da etwas bewegen zu können. Das geht ein bisschen entlang der Linien, die wir vorhin im Beitrag von Oliver Washington gehört haben. Da werden die genannten Abschleicherdaten noch eine Rolle spielen, die Herr Beck eingefordert hat. Da wird auch diskutiert werden müssen, was im Rahmen der Gruppenanfragen noch möglich sein wird, wie weit man der deutschen Forderung nach Rückwirkung da entgegenkommen kann, ohne Schweizer Positionen völlig zu kompromittieren. Und da könnte dann eben doch auch noch eine Rolle spielen, wie viel Geld die einzelnen Bundesländer dann zu gewärtigen haben. Aber es ist schon so, wie Kurt Beck gesagt hat, nur mit Geld kann man dieses Problem nicht lösen. Es geht um eine grundsätzliche Forderung nach Steuergerechtigkeit von Seiten der Opposition. Also ich würde insgesamt sagen, mit den Worten von Kurt Beck, die Tür ist nicht ganz zu, aber der Spalt ist schon sehr schmal.
Das war Deutschland-Korrespondent Kasper Selk mit seiner Einschätzung direkt aus Berlin. Ist es 18.27 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit dem Bundesrat. Soll ihn wirklich das Volk wählen? Mit der Rechtsstaatlichkeit, die UNO will sie fördern. Und mit den amerikanischen Swing States. Wir wollen wissen, wie sie ticken. Künftig sollen Herr Meyer aus Olten und Frau Jeannere aus Lölock den Bundesrat wählen und nicht mehr die Vereinigte Bundesversammlung. Das verlangt die Initiative Volkswahl des Bundesrats. Der Ständerat hegt zwar eine gewisse Sympathie für die Idee der SVP, sieht aber zu viele Nachteile. Geraldine Eicher.
Das Thema Volkswahl ist so alt wie die Bundesverfassung selbst. Es wurde mehrfach diskutiert und mehrfach verworfen. Für CVP-Ständerat Urs Schwaller gibt es zur Wahl durch das Parlament keine Alternative.
Auch nach 160 Jahren wird die neu aufgetischte Bundesrats- oder Wernerplatte nicht besser, zumal sie vor allem nach der Nichtwiederwahl von 2007 schmeckt.
Die Schweiz brauche keine Bundesräte, die sich ihren Sitz mit viel Geld erkauft haben.
Ein Herr Berlusconi in Italien reicht, wir brauchen keinen in der Schweiz.
Und die Schweiz brauche auch keinen Wahlkampf à l'américaine mit dauerpräsenten Kandidaten, die uns mit gebleichten Zähnen täglich aus Zeitungen, dem Fernsehen oder dem Internet entgegenlächeln. Die Mitglieder der Bundesversammlung könnten sich ideal mit den Stärken und Schwächen potenzieller Bundesräte auseinandersetzen, in Kommissionssitzungen oder Anhörungen. Das Volk aber könne die Kandidaten kaum selber kennenlernen. Die Kandidaten müssten dazu eine mediale Präsenz erschaffen, sagte der freisinnige Tessiner Ständerat Fabio Abate.
Und zuerst sympathisch und dann populär und am Ende Bundesrat zu werden.
Überhaupt sei die Volkswahl für die Schweizerinnen und Schweizer nicht wichtig. Schließlich käme erst nach 160 Jahren eine Initiative, konstatierte die grünliberale Verena Diener. Ihr Anspruch an eine Konkordanzdemokratie werde heute erfüllt. Landessprachen und Landesteile würden berücksichtigt und auch die Geschlechter.
Wenn ich diese Kriterien in den Rahmen stelle, dann sehe ich eigentlich keinen dringenden neuen Handlungsbedarf. Das hätte ich vor ein paar Jahren nicht so beantwortet.
Genau deshalb hätte der Bundesrat einen Gegenvorschlag ausarbeiten müssen, meinte der parteilose Thomas Minder. Denn es brauche nur einen heiklen Libyen-Besuch eines Bundesrats und man spiele den Initianten in die Hände.
Intrigen, Gehässigkeiten, Abwahlen von amtierenden Bundesrätinnen und Bundesräte, parteipolitische Machtkämpfe und Konkordanzstreitigkeiten prägten die Bundesratswahlen fast im Jahresrhythmus.
Detailliert zählten die Ständeräte mögliche Nachteile auf. Die Rollen der Bundesräte als Departementsvorsteher würden sich auf ungute Weise vermischen mit ihrer Rolle als Aushängeschilder für die Partei. Dem Bundesrat würde noch mehr Macht zukommen, die Landesteile nicht angemessen berücksichtigt, Landessprachen gegeneinander ausgespielt. Argumente, die bei der SVP nicht verstanden wurden. Für Sprachminderheiten seien zwei Sitze garantiert und das Volk sei doch sehr wohl in der Lage, eine gute Wahl zu treffen. Aber er kenne die Motivation der Neinsager, meinte Tisieni suffisant.
Niemand sägt gerne am eigenen Ast, auf dem er letztlich sitzt.
Er stimme ja, wisse aber, dass ein Sieg vor dem Volk schwierig sei. So negativ äußerten sich heute Bernerinnen und Berner aber nicht.
Irgendwie denkt es mir, dass das Volk da auch ein bisschen da mitreden, wer da zu Ruder kommt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ein Volkswille, dass es sicher noch spannend könnte sein.
Nein, es ist so viele verschiedene Leute, verschiedene Meinungen, das würde nie zur Einigung führen.
Das glaube ich nicht, dass das gut wäre. Ich denke, dass es immer gut ist, wenn da Instanzen zwischen sind, die sowas regulieren, dass es nicht spontan aus dem Gefühl raus gewählt wird.
Vor dem Volk ist aber erst noch der Nationalrat am Zug.
Ja, und inzwischen hat der Ständerat die Abstimmung durchgeführt, die Initiative abgelehnt mit 35-6 Stimmen. Frieden und Entwicklung, das sind die zentralen Ziele der UNO. Jetzt soll sie sich aber prioritär um Rechtsstaatlichkeit bemühen. Das Thema hat es jedenfalls zuoberst auf die Agenda geschafft am ersten UNO-Rechtsgipfel in New York. Das ist schon mal ein Anfang. Westliche Länder und da auch ganz besonders die Schweiz wollten eigentlich viel weiter gehen. Sie hätten gerne gleich klare Kriterien für diese Rechtsstaatlichkeit und ihre Umsetzung festgelegt. Aber der Widerstand war einfach zu groß. Aus New York, Fredrik Steiger.
Am Ende gab es, wie so oft bei der UNO, eine Zitterpartie. Noch am Wochenende drohten etliche Länder, die Beschlüsse des ersten UNO-Rechtsgipfels abzulehnen. Erst vor wenigen Minuten wurde die Gipfelerklärung schließlich einstimmig angenommen. Zur Erleichterung von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, dem Initiator.
Make the most of this truly historic occasion to international law and justice and to an international order based on the rule of law.
Nun gelte es, das Beste aus diesem historischen Moment zu machen. Für Ban ist klar,
the rule of law is fundamental to development and achieving the Millennium Development Goals.
Ohne Rechtsstaatlichkeit seien beispielsweise die UNO-Millenniumsziele utopisch. Wo kein Rechtsstaat herrsche, sei Entwicklung unmöglich. Und UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay hält die Menschenrechte für entscheidend in einem Rechtsstaat. Ein Punkt, der trotz Widerständen in den Gipfelbeschlüssen enthalten ist.
The rule of law constitutes the backbone for the legal protection of human rights.
Das bedeutet konkret etwa eine unabhängige Justiz, menschenwürdige Haftbedingungen, Folterverbot, aber auch Pressefreiheit und Freiheit für Nichtregierungsorganisationen oder die Gleichberechtigung der Frauen. Solch große Worte täuschen darüber hinweg, dass der Gipfel die ursprünglich weit ehrgeizigeren Ziele verfehlt hat. Die Schweiz und andere vorab westliche Länder hätten gerne in allen Bereichen klare Zielvorgaben und Maßstäbe beschlossen. UNO-Botschafter Paul Seeger.
Was jetzt gemacht wird und die, sagen wir, die zweitbeste Variante, dass viele Staaten sogenannte nationale Versprechen abgeben, wo man sagt, ich möchte dieses und jenes ganz konkrete Anliegen voranbringen.
An diesen Versprechen müssen sie sich auf künftigen Rechtsgipfeln messen lassen. Ein kleiner Erfolg ist auch, dass dem UNO-Sicherheitsrat Grenzen aufgezeigt werden. Auch das mächtigste UNO-Organ ist dem geltenden internationalen Recht unterworfen, darf also nicht selber Recht setzen. Etwas, das gerade die machtbewussten UNO-Vetomächte gerne ausblenden. Außerdem wird die UNO jetzt beauftragt, konkrete Programme zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit in Problemländern zu lancieren. Francesco Mancini, Direktor beim International Peace Institute.
Out of this, there is a need for the UN, for the Secretariat, to develop a program of work.
Tatsache ist, viele Regierungen, angeführt von China und Russland, misstrauen der Forderung nach Rechtsstaatlichkeit. Sie pochen, so Francesco Mancini, so stark wie seit Jahren nicht mehr auf ihre Souveränität.
The main concern is sovereignty, is to have other countries from outside influencing their own domestic affairs.
Zunehmend aggressiv reagierten sie auf Versuche, sich in ihre inneren Angelegenheiten einzumischen, und zwar selbst dann, wenn es nicht darum geht, ihnen westliche Werte aufzuzwingen, sondern UNO-Prinzipien durchzusetzen. Angesichts der aktuellen Verhärtung in der internationalen Politik ist der UNO-Rechtsgipfel zumindest ein bescheidener Erfolg.
Der Bericht von Fredrik Steiger aus New York. Was den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf besonders spannend macht, sind die sogenannten Swing States. Dort haben weder Republikaner noch Demokraten eine Hausmacht. Unsere Amerika-Korrespondenten sind deshalb hingereist, um sie vorzustellen in einer Serie hier bei uns im Echo der Zeit. Heute macht Ohio den Auftakt. Dort im Mittleren Westen hat die Wirtschaftskrise die traditionellen Industriegebiete besonders stark getroffen. Viele Menschen haben ihre Stelle verloren und bis heute keine neue gefunden. Die Löhne sind gesunken und damit auch der Lebensstandard. Der Autoindustrie, und die ist in Ohio besonders präsent, geht es zwar wieder etwas besser, aber ist das auch wirklich nachhaltig? Das alles beeinflusst die Präsidentenwahl. Bert Soltermann ist in eine Gemeinde gereist, die seit 1980 immer jenen Kandidaten gewählt hat, der dann auch tatsächlich das Rennen gemacht hat.
Friends, family and football fans, welcome to Lake Community Stadium on this beautiful evening.
Kurz vor 19 Uhr am Abend. Bald geht's los. Das Footballteam der Lake High School aus Millbury, 1100 Einwohner, und das der Eastwood High School aus Pampersville, 1300 Einwohner, treffen aufeinander. Zwei Schulen und eine Gemeinde. Wood County heißt sie, und sie liegt im Nordwesten Ohios.
Cheer for your team and enjoy the greatest value in the world of sports, high school football.
Die Marschmusik spielt auf, die Cheerleaders tanzen und rufen Parolen. Die Tribüne ist voll mit Fans. Lana Michaels aus Millbury isst einen Hotdog und sagt, dieses Lokalderby lasse sie sich nie entgehen.
It's very competitive. You know, everybody wants to win or, you know, and have fun.
Alle wollten gewinnen und Spaß haben. Auch Sean Paroli in seiner übergroßen Windjacke betont, Football sei enorm wichtig für Ohio.
Football is very important to Ohio. High school football around here is a very big thing. A lot of places all over here. That's where everybody's at on a Friday night.
An einem Freitagabend, da sei die halbe Gegend an einem High school Football Spiel. Pünktlich erfolgt der Startschuss. Die Fans feuern ihre Mannschaft an. Die Sorgen des Alltags, sie sind für den Moment vergessen. Stunden zuvor, am gleichen Tag in Bowling Green. Der Zug fährt mitten durch die größte Stadt von Wood County, rund 30.000 Einwohner. Wie überall in der Gemeinde leben hier mehrheitlich weiße Mittelklassefamilien. Einkommen leicht höher als im Landesschnitt, rund $50,000, die Arbeitslosenquote etwas tiefer als im Landesschnitt, 7,5%. Immer noch zu hoch, findet Fred Yagard, ein eingefleischter republikanischer Wähler. Er steht vor der Gemeindebibliothek und sagt, er werde für Mitt Romney stimmen.
People like me, the Republicans like me, I'm probably going to vote for Romney, but I don't really like him that well. But he's probably the lesser of two evils.
Romney überzeuge ihn zwar nicht ganz, aber er sei das kleinere von zwei Übeln. Von Barack Obama habe er genug. Er sei Bauarbeiter und seit 3 Jahren ohne festen Job. Die Branche sei eingebrochen. Obamas Politik habe nichts bewirkt. Nun sei es Zeit für einen Wechsel in Washington.
I've had enough of Obama. I haven't worked in 3 years. Construction went down the hill, so I'm ready for change.
Etwas weiter die Hauptstraße runter, da ist Ground for Thoughts, ein Buchladen, der zugleich ein Café ist. Zwei Männer sitzen an einem Tisch und reden miteinander. Dave White trägt eine modische Brille. Er war 2008 für Obama und ist es noch immer, obwohl auch er, wie Fred Yagard, arbeitslos ist. Der 57-Jährige erzählt, er habe für eine Softwarefirma gearbeitet, deren Kunden im Autosektor tätig gewesen seien.
I was an operations manager for a software development company. We lost a lot of business during the auto crash in 2009 and they laid me off.
Yep. 2009 sei er rausgeworfen worden. Seither lebt er von seinen Ersparnissen und von einem Erbvorbezug seiner Eltern, die beide über 90 Jahre alt sind. Trotzdem hat Dave White Vertrauen in Obama.
He's brought still like 4 million jobs back, so he still has a long way to go. There's still 24 million of us, but
Obama habe über 4 Millionen neue Stellen geschaffen, rechnet er vor. Klar, es gäbe immer noch Leute wie ihn, rund 24 Millionen Arbeitslose im ganzen Land. Aber die USA seien vor 4 Jahren in einem derart miesen Zustand gewesen, da hätte niemand etwas rasch ändern können, egal aus welcher Partei.
You know, the country was in such a mess 4 years ago. It didn't matter who, Republican, it didn't matter what Party came into power.
Bob Williams, der sich mit Dave regelmäßig auf eine Tasse Kaffee trifft, ist Bauleiter und er hat Arbeit. Bob steht heute nicht mehr voll hinter Obama. Er tendiere immer noch in Richtung demokratische Partei, sagt er.
I would like to say that I'm a Democrat, but I'm so disillusioned with politics altogether that I won't say one way or another.
Aber er sei desillusioniert von der Politik. Er wisse deshalb noch nicht, wem er seine Stimme im November geben werde. Bob ist einer der vielen unabhängigen Wähler, die für Ohio typisch sind. Im Wood County ist die Zahl der unabhängigen Wähler sogar größer als die der registrierten Republikaner und Demokraten. Sie haben also Gewicht. Und sie scheinen ziemlich genau so zu ticken wie eine Mehrheit des Landes. Wood County ist eine Wechselwählergemeinde in einem Wechselwählerstaat. Die Gemeinde und der Bundesstaat schickten Ronald Reagan ins Weiße Haus, danach George Herbert Bush, später Bill Clinton, George W. Bush und letztes Mal Barack Obama. Für Melissa Miller, Politologieprofessorin an der Bowling Green State University, steht deshalb fest:
This county knows how to pick the winners.
Wood County weiß, wie man den Gewinner wählt. Wen Wood County dieses Jahr allerdings auswählt, Obama oder Romney, sei schwierig zu sagen, erklärt die zierliche Frau in ihrem Büro voll mit Büchern. Obama hat derzeit einen kleinen Vorsprung in den Umfragen. Gelaufen ist das Rennen aber noch nicht. Es werde wohl jener Kandidat gewinnen, sagt Melissa Miller, dem die Wählerinnen und Wähler eher zutrauten, dass er die Wirtschaft in Ohio wieder richtig in Schwung bringen könne.
Perception is everything, really, I think, this time around in the election. And I think here as elsewhere, most voters, it's going to come right down to who they perceive can get the economy back up on its feet.
Die Wirtschaft sei klar das Hauptthema für die Leute hier. Eine wichtige Rolle spiele die staatliche Rettung der Autoindustrie von 2009.
Right here in our area we have a Jeep plant, we have other auto parts plants.
Hier in der Gegend gäbe es eine Jeep-Fabrik, dazu diverse Zulieferfirmen für die Autobranche. Cleveland und Detroit seien nur etwas mehr als eine Autostunde entfernt. Zahlreiche Wählerinnen und Wähler seien also direkt oder zumindest indirekt in der Autoindustrie tätig.
So there are people right here in Wood County who have jobs that are directly or indirectly tied to the auto industry.
In Millbury senkt sich die Sonne. Flutlichter beleuchten das Footballfeld. Die beiden Highschool-Teams schenken sich gegenseitig nichts. Fast wie die Kandidaten im Wahlkampf. Obama und Romney hoffen, dass sie in der Wood-Gemeinde möglichst viele Stimmen machen können. Und dass es möglichst wenige Leute gibt wie Dan Walters, der auf der Tribüne sitzt. Der Pensionär ist der Schreck aller Kandidaten. Er geht gar nicht an die Urne.
I don't care for either one of them, so I may not vote for either one of them.
Er werde weder für Romney noch für Obama stimmen. Der Wahlkampf sei zu hart, das sei einfach nicht gut.
They're dirty campaigns. I mean, it's too much knifing and, you know, just not good.
Während das Ergebnis des Präsidentschaftswahlkampfs noch aussteht, lag am Abend ein anderes bereits vor. Lake High School aus Millbury gegen Eastwood High School aus Pampersville, 42-22.
Beat Zoltermann war in Ohio. Das war der erste von 6 Teilen unserer Serie zu den amerikanischen Swing States. Nächste Station im Verlauf dieser Woche, die Immobilienkrise in Nevada. Es geht also nach Las Vegas. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Markus Mucklin, für die Nachrichten Thomas Akola, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.